Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es war ein schöner Gottesdienst schon bis zu diesem Zeitpunkt, die sehr berührende Geschichte von dem Lied. Danke, Corinna, und auch unser Lobpreisteam, was sich ja richtig angestrengt hat, denke ich mal. Es sind ja neue, es sind nicht neue Lieder, aber vielleicht für euch neue Lieder, um die hier vorzutragen. Sehr weihnachtlich schon alles. Und so soll es auch in der Predigt jetzt natürlich um Weihnachten gehen. Wir sind in einer Predigtreihe über Prophetien, die sich erfüllt haben, besonders in der Zeit zu Weihnachten. Und da hat uns der Matthäus die Vorlage geliefert in seinem Evangelium, denn er hat in Kapitel 2 4 Prophetien aufgegriffen aus dem Alten Testament, die alle mit der Geburt Jesu zu tun haben. Und ich habe das schon in meiner ersten Predigt ja erwähnt, auch mal so für alle Skeptiker. Ich selber war auch ein Skeptiker, ich war ein Gottesleugner. Ich habe gedacht, es gibt nichts Übernatürliches. Und das ist ja mal ein schöner Denksport für alle, die so unterwegs sind, so wie das ja auch sehr propagiert wird, die Naturwissenschaften, das ist die Wahrheit, alles andere, naja, wissen wir nicht so genau. So möchte ich mal alle herausfordern, die so auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung ja ein bisschen kennen. Das ist ja Naturwissenschaft, das gehört zur Mathematik. Und wenn man sich das mal versucht hochzurechnen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass Propheten zum Beispiel 700 Jahre vor Christus Details verkünden und sogar aufschreiben, wie Jesaja, Jeremia, Hosea und so, dass das wörtlich sich ganz genau so erfüllt. Mal für alle, die sagen, also ich glaube nur, was für mich naturwissenschaftlich richtig ist, dann bitte mach mal diesen Denksport, wie wahrscheinlich das ist. Das ist, denke ich, auch ein Hinweis. Gott gibt viele Hinweise für uns Menschen, weil er uns so liebt, dass wir ihn kennenlernen. Das ist seine ganz große Sehnsucht. Aber er erscheint nicht einfach komplett in Herrlichkeit, noch nicht. Das wird er auch tun, das wird kommen. Und dann gibt es keine Wahl mehr. Also vielleicht gibt es ja einige, vielleicht die auch das mal am Stream hier hören, live oder später, die sagen, ja, nee, mich kann das alles nicht beeindrucken, nicht erschüttern. Nun, ich bin davon sehr überzeugt, wenn Gott in seiner Herrlichkeit kommt, und das wird er tun. Wieso sage ich, das wird er tun? Naja, wir haben ja hier diese Prophetien aus dem Alten Testament, die haben sich erfüllt, als Jesus geboren wurde. Und wir haben eine Menge Voraussagen auf die Wiederkunft Jesu, auf sein Erscheinen in Herrlichkeit als König. Und deswegen bin ich auch sehr überzeugt, das hat sich erfüllt und das wird sich auch noch erfüllen. Quasi der zweite Advent, also Advent heißt Ankunft. Und die erste Ankunft war, dass Jesus als Baby kam. Aber er wird ein zweites Mal erscheinen. Das ist dann nicht dieser zweite Advent, was die Kerzen hier symbolisieren, aber Advent heißt Ankunft. Er wird ein zweites Mal ankommen und erscheinen und dann wird sich jedes Knie beugen und jeder wird anerkennen, das ist der wahre Gott, das ist der wahre Herr. Und da wird es auch keine Wahlmöglichkeit mehr geben, weil das so beeindruckend sein wird. Das war jetzt ein Glaubenssatz. Schauen wir mal in Matthäus 2 rein, in die dritte Prophetie, die sich erfüllt hat im Rahmen der Geburt Jesu. Matthäus 2, ab Vers 16. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die 2 Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Auf diese Weise erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia vorhergesagt hatte. Laute Schreie hört man in der Stadt Rama, Weinen und Klagen nehmen kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Nun, das klingt gerade gar nicht so schön weihnachtlich. Das ist jetzt nicht Kerzen und Gebäck und kuschelig. Das ist brutal. Das ist extrem. Das ist traurig. Aber das passierte auch im Rahmen der Geburt Jesu. und dem Propheten und dem Evangelisten Matthäus war das wichtig, das auch hier einzubauen. Und da steckt schon eine Menge drin, was ich mit euch jetzt auch anschauen will. Zunächst mal, um was geht das denn hier? Ich weiß ja nicht, ob du da schon mal eine Predigt drüber gehört hast, eine Weihnachtspredigt über diese traurigen Mütter. Aber wir haben uns ja vorgenommen, wir gehen mal diese Prophetien durch, die wir in Matthäus 2 haben und die sich erfüllt haben. Nun, Rahel wird ja hier erwähnt, eine Mutter, die es im Alten Testament gab. Sie war die Mutter von Josef und Benjamin. Und jetzt wird Rama hier erwähnt. Was ist jetzt Rama? Nein, das ist nicht Margarine. Es ist ein Ort. Und zwar eine Stadt. Und dort wurde Rahel beerdigt. Und das Ganze, was Jeremia damals gesagt hat, war eine Prophezeiung auf etwas, was dann nämlich auch passierte, nämlich, dass eine damalige Weltmacht zur Zeit von Jeremia, das waren die Assyrer, die haben das Nordreich, also die obere Hälfte der Israeliten, deportiert. Sie haben sie verschleppt. Hier hat ein irdisches Weltreich die Oberhand bekommen und sie haben das Nordreich, also die Leute, verschleppt. Das geschah in zwei Stufen, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen. 745 bis 727 war so der erste Schub vor Christus und dann 721 nochmal bis 705. Und das war natürlich ein großes Herzeleid für die Mütter. Das ist, was hier zunächst mal gemeint ist, was der Prophet Jeremia vorhergesagt hat und was dann auch passierte. Wir stellen uns ja manchmal die Frage, wie kann Gott, der allmächtig ist und komplett Liebe ist, solche Dinge überhaupt zulassen und dann noch gegenüber seinem eigenen Volk? Das ist so die große Frage der Theodizee, wie kann das denn sein? Und ich will da nicht tief rein, aber meine Überzeugung ist, dass wir etwas sehr, sehr Herrliches haben als Menschen und zugleich ist es das Schwierigste, was wir haben als Menschen und das ist der freie Wille. Der freie Wille des Menschen, der ist gegeben mit der Schöpfung schon. Das bedeutet aber, dass Menschen ihre Entscheidungen treffen und Dinge tun. Und das ist nicht immer das, was Gott will. Aber Gott hat sich vorgenommen, diesen freien Willen nicht wieder wegzunehmen. Das würden wir uns manchmal wünschen, dass Gott das tun würde. Denken wir an Kindersoldaten, denken wir an Missbrauch aller Arten und so weiter, sodass wir manchmal denken, ja Gott, aber du bist doch allmächtig, stoppe das. Das kann doch nicht sein, wie kannst du das denn zulassen? Du bist doch allmächtig und du liebst doch die Menschen, wie kann das denn sein, dass Menschen missbraucht werden? Das darf doch nicht sein. Und Gott selbst nimmt aber den freien Willen der Menschen nicht weg. Wenn die Menschen Böses tun, tun sie das. Und sie werden dafür zur Rechenschaft gezogen werden, das ist wenn zweiter Advent, also wenn Christus sichtbar wieder erscheint, werden alle Menschen zur Rechenschaft gezogen. Es wird Gerechtigkeit passieren. Aber wir sind noch in dieser Zeit, wo der freie Wille nun mal da ist. Und das war auch damals so. Und so haben diese Assyrer, also das sind ja meist die Regenten, ja, das sind nicht unbedingt, alle Soldaten wollen das ja nicht unbedingt, was sie da tun müssen, aber die Herrscher dieser Welt tun Dinge aus verschiedenen Gründen. Herrschsucht, mein Reich erweitern, ist übrigens ja ein Thema, was hochaktuell ist, was bis heute so läuft auf dieser Welt. Und wir haben zum Beispiel ukrainische Geschwister hier in unserer Gemeinde und sie sind nicht mehr in ihrer geliebten Heimat, weil es Herrscher gibt, die in ihrer Willensfreiheit Dinge tun, um ihr Reich zu erweitern und darunter müssen viele Menschen leiden. Und es ist schwer zu ertragen, so etwas. Der Trost ist, dass das nicht die ganze Ewigkeit so weitergehen wird, sondern wenn Christus wiederkommt, ist damit Schluss. Aber bis dahin hat der Mensch einen freien Willen und so war das auch damals. Die Assyrer verschleppten die Männer und dann auch andere, aber die Männer, die da verschleppt wurden, hatten Mütter und die Mütter haben geweint, weil ihre Söhne verschleppt wurden, weil sie nicht mehr da waren, weil sie nach Assyrien mussten. Ja, und was hat jetzt das Ganze denn überhaupt mit Weihnachten zu tun? Ja, nun ist hochinteressant, dass Jeremia das prophezeit hat. Es hat sich erfüllt, 700 sowieso vor Christus, und es erfüllt sich ein zweites Mal. Wie ein zweites Mal? Nun, Matthäus zitiert es nicht wegen den Assyrern, sondern wegen Herodes. Herodes war der Herrscher zur Zeit der Geburt Jesu, und der hat sich geärgert, das ist noch gelinde ausgedrückt, der ist zornig geworden. Der war höchst verärgert, er war not amused. Warum eigentlich? Weihnachten ist doch schön, oder? Ein Kind ist uns geboren. Herodes, wo ist dein Problem? Nun, das ist nicht so schwer darauf zu kommen, was sein Problem war. Denn ihm wurde gesagt, da ist ein neuer König geboren. Er hört, ein neuer König ist geboren. Okay, wie ein neuer König? Ich bin der König. Herodes kriegte ein massives inneres Problem, denn wenn es einen neuen König gibt, dann wird er abgesetzt als König. Und das hat ihn geärgert. Das wollte er auf gar keinen Fall. Er ist der Herrscher, er ist der König, er hat die Macht, er bestimmt, was Sache ist. Neuer König ist eine Bedrohung. Das gefiel ihm nicht. Und dann wurde er ja noch reingelegt von den Sterndeutern. Die hatten ja gesagt, ja, ja, wir kommen dann und sagen dir Bescheid, wo der ist. Gott aber griff ein. Also das ist interessant. Gott nimmt uns den freien Willen nicht weg, aber von Zeit zu Zeit greift er ein. Durch Träume, durch Engel, dadurch, dass Saulus vom Pferd oder Esel stürzt. Also es gibt natürlich Dinge, wo Gott mal massiv eingreift und kommt, aber es bedeutet nicht, dass er den Willen wegnimmt. Den freien Willen des Menschen nimmt er nicht weg. Leider oder Gott sei Dank. Ich meine, das ist eben die Herausforderung des Menschen. Was mache ich mit meinem freien Willen? Was tue ich? Und was tue ich nicht? Die ganze Zeit wirbt Gott, dass wir Menschen das tun, was gut ist, was schön ist, was liebevoll ist. Aber wir Menschen sind in der Lage, auch das Gegenteil zu tun. So war es bei Herodes. Herodes sagt sich, ich will König bleiben. Da ist irgendwie ein Neuer geboren. Das darf nicht sein. Und was kann ich machen? Ich will an der Macht bleiben. Nun, der muss sterben. Das ist die Lösung. Wenn der stirbt, bleibe ich König. So einfach war die Rechnung. Und dann hat er ja diesen sehr brutalen Plan. Er hat das dann ausgerechnet, wann waren die Sterndeuter da und so weiter. Hat alles mal hochgerechnet, und damit er sicher geht, sagt er, okay, alle Jungs im Alter bis zu 2 Jahren werden einfach umgebracht dort in Bethlehem. Und dann gibt es ja den König nicht mehr. Das war sein Gedankengang. Extrem brutal, extrem schlimm. War nicht das einzige Massaker, was er angerichtet hat. Das war ein durch und durch böser Mensch, herrschsüchtiger Mensch. Der hat auch noch ganz andere Geschichten gemacht, die damit vergleichbar sind, wo einfach die Menschen dann umgebracht werden, damit sein Wille geschieht. Ja? Er hat nicht gebetet, dein Wille geschehe. Er hat gehandelt, mein Wille geschehe. Und das war extrem schlimm, aber Gott hatte seinen Plan und seine Wege und hat Jesus bewahrt. Das wissen wir, denn wir feiern Weihnachten. Die Geschichte ging am Ende so weiter, wie Gott es wollte, aber schlimme Dinge passieren durch Menschen, die eine sehr schlechte Haltung haben und die ihren Einfluss sehr negativ anwenden. Und da will ich jetzt mal ein bisschen uns näher rücken. Ich weiß, dass wir uns alle nicht mit Herodes identifizieren, Gott sei Dank. Das ist so extrem, aber ich möchte, dass das Wort Gottes heute nicht einfach eine Geschichtsstunde ist, sondern ich möchte es mal versuchen, runterzubrechen auf unser Leben. So. Und dazu gehen wir mal den Schritt, dass wir Herodes mal vergleichen mit Jesus. 2 Könige. Der eine König, der König, der vom Himmel kommt, der andere, der Herodes, ein irdischer König. Und wenn wir das mal so gegenüberstellen, und das haben wir in der Weihnachtsgeschichte, in den Evangelienteilen, die über Weihnachten sprechen, haben wir das hier so plastisch, so augenscheinlich. Wir haben gerade gelesen in Matthäus 2, Herodes, der zornig ist und der alle Jungs umbringen lässt. Warum? Ich habe es mal darunter so aufgeschrieben. Er hatte Angst, seine Macht zu verlieren. Er war Macht besessen, würde ich sagen. Das ist schon eine Art Sucht bei ihm, wenn man bereit ist, so etwas Schlimmes zu tun. Das ist schon nicht mehr normal. Das hat schon was mit Sucht zu tun. Alle Mittel sind ihm recht, eben auch einfach, dass die, man sagt, so Historiker sagen, das waren so circa 40 bis 50 Jungs eventuell, die da getötet wurden. Das ist extrem schlimm. Und er wollte die Sache kontrollieren. Er ist davon ausgegangen, ich bin der König, ich habe die Macht, ich kontrolliere das hier. Ich kann das kontrollieren, ich mache das so und so, ich gebe die Befehle, das müssen die dann machen. Und dann der König, der vom Himmel kommt. Wir lesen mal aus Lukas 2. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr, schreibt also Lukas. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Also Christus der Herr, der König. Er hat ganz viel Militär. Ja. Er hat Schriften, die werden verbreitet. Das müssen alle glauben. Alle müssen tun, was er sagt. Steht da nicht, ne? Was ist das für ein König? Daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Was für ein König? Was ist das? Wir haben Herodes mit viel Macht und Gewalt und Kraft. Ein König dieser Welt. Und wir haben den König, der in diese Welt kommt von Gott. Und er liegt wie ein Baby, also als Baby, mit Windeln in einem erbärmlichen Stall. Ist krass, oder? Was sind das für zwei Könige? Wie anders ist König Jesus? Wie kann das sein? Ich finde, das ist mind-blowing, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt. Was Weihnachten ist, ja, wir haben uns an vieles gewöhnt und es darf ja auch so sein. Das ist schön, Kerzen, Gebäck, nichts dagegen, ist alles gut. Aber die Weihnachtsgeschichte, wie sie wirklich uns aufgeschrieben ist in den Evangelien, zeichnet hier ein Bild von dem König, der vom Himmel kommt, der absolut abhängig ist. Also mehr Abhängigkeit geht nicht, als ein Baby zu sein. Es muss ernährt werden, es muss beschützt werden, es muss gewickelt werden. Es kann gar nichts. Ein Baby. Abhängig, total abhängig. Ohne Waffen, dieser König kann übersehen werden, er kann missverstanden werden, das ist König Jesus. Wow, was ist der Plan dahinter? Warum? Warum ist das so? Warum die Geschichte denn auf diesem Weg? Nun, ich habe das auch schon vor 2 Wochen betont. Gott hat ja einen ganz klaren Plan, warum er das macht. Das war ja nicht, weil er irgendwie Gefallen daran hatte, dass das komisch ist oder dass Jesus so abhängig ist, sondern dahinter steckt ein Plan. Was ist der Plan Gottes? Der Plan Gottes war bei der Schöpfung schon und er ist immer geblieben, dass Gott sagt, ich möchte eine große Familie haben. Lasst uns Menschen machen. Wir sind zwar schon 3, wir sind die vollkommene Liebe, wir haben auch Engel ohne Ende, ist eigentlich alles prima, aber eigentlich nein, wir wollen eine große Familie sein. Wir wollen mehr sein. Aber wir wollen, dass das wirklich Liebe ist. Und Liebe bedeutet Freiwilligkeit. Ohne Freiwilligkeit ist es ja nicht Liebe. Dann ist es ja Zwang oder Pflicht oder was auch immer. Aber Gott hat gesagt, wir wollen mehr sein und wir wollen lauter Geschöpfe haben, die einen freien Willen haben, weil das bedeutet, dann können die uns lieben oder sie können es auch lassen. Aber das Wesen der Liebe ist die Freiheit, sonst ist es ja nicht Liebe. Und das war der große Plan Gottes und das ist der große Plan Gottes. Und hierin liegt so vieles begründet, warum Gott noch nicht komplett sichtbar offen da ist. Denn dann ist es vorbei mit der freien Entscheidung. Dann ist es offenbar, wie ich schon eingangs sagte. Dann gibt es keine Wahl mehr. Und so hat Gott sich geoffenbart in Jesus und gleichzeitig das ziemlich geheimnisvoll gehandhabt. Bis auf den heutigen Tag. Jesus ist hier. Vielleicht gerade neben dir. Er ist auf jeden Fall hier. aber unsichtbar. Ja, das ist es. Er ist da und doch versteckt. Warum? Weil er möchte dein Herz. Er möchte dein Herz. Er möchte deine freie Entscheidung. Er möchte, dass du dich entscheidest, ihn zu lieben. Er möchte, dass du dich entscheidest, ihn zu suchen. Er möchte, dass du dich entscheidest, ihn noch mehr kennenzulernen, noch mehr zu verstehen. Das bedeutet übrigens, dass er gesagt hat, mache zu Jüngern. Mache zu Jüngern bedeutet nicht nur, ja, dass jemand sich mal bekehrt zu Jesus. Das ist wunderbar, das ist gut. Aber ein Jünger Jesu werden bedeutet, ich werde das immer noch, immer mehr, weil ich Jesus immer mehr kennenlerne, weil ich ihn immer mehr liebe, weil ich mit ihm rede, weil ich bete, weil ich ihn anbete, weil ich lerne von ihm, weil ich werden will wie er. Das ist Jüngerschaft und das geht unser Leben lang so weiter hier auf der Erde. Aber alles ist eben diese Liebe, diese Freiwilligkeit. Und das ist der Grund, warum Gott diesen Weg ging, der Verborgenheit und gleichzeitig der Offenbarung. Sehr geheimnisvoll, aber so ist es. Wäre Jesus gar nicht gekommen, ja, dann hätten wir komplette Verborgenheit Gottes. Dann hätten wir auch gar keine Chance. Dann wäre Gott weit weg und wir sind halt verloren und dann war es das. Aber Gott hat gesagt, ich möchte, dass sie mich kennenlernen. Deswegen komme ich. Aber ich tue es so, dass sie immer noch ihren freien Willen haben, mich zu lieben oder auch nicht. Nun, wir wissen, dass Jesus auf diesem Weg der Liebe, der Abhängigkeit von Gott, diese Welt erobert hat. Ist das nicht faszinierend? Er hat diese Welt erobert. Nicht mit Waffen, sondern mit Liebe. Seine Politik ist die Politik der veränderten Herzen und nicht der Unterdrückung durch Macht. Das ist der fundamentale Unterschied. Bis auf den heutigen Tag sind irdische Herrscher unterwegs, ihre Macht aufzubauen, zu vergrößern und zu behalten. Und was sind ihre Methoden und ihre Mittel? Es ist nicht die Liebe, müssen wir leider mal so sagen. Dann hätten wir ja keine Kriege, oder? Kriege sind immer schlimm. Menschen sterben, Menschen werden vertrieben, Menschen müssen flüchten, Menschen werden heimatlos. Kriege sind immer schlimm. Woher kommen Kriege? Von Menschen, die mit kriegerischen Mitteln ihren Einflussgebiet erweitern wollen, ihre Macht erweitern wollen, ihre Ehre, whatever. Herodes ist ein krasses Beispiel dafür und wir könnten jetzt auch Namen nennen von aktuell lebenden Menschen, die das genauso weitermachen. Ja, da sterben halt jeden Tag. Es wird geschätzt, dass im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine täglich roundabout 800 Menschen sterben. Täglich. Soldaten. Wie krass und wie schlimm ist das? Das ist traurig. Ja, Gott lässt es noch zu, weil er, wie ich eingangs sagte, nicht einfach kommt und es einfach stoppt. Es wird ja passieren. Es ist nicht eine Frage, ob Gott das tut. Es ist nur die Frage, wann er das tut. Er wird es tun, wenn er sichtbar kommt. Bis dahin leidet Gott mit denen, die leiden. Und er erträgt das in seiner Liebe, weil er den freien Willen nicht wegnimmt. So krass ist es. Und ich weiß nicht, was ich wählen sollte, weil wenn Gott den freien Willen wegnimmt, naja, dann würde er den überall wegnehmen, dann wäre das halt vorbei mit der großen Familie. Dann hätte halt Engel und irgendwie noch Menschen, die keinen freien Willen haben, aber das ist nicht das, was er will. Er will eine große Familie, die in der Ewigkeit mit ihm feiert, Menschen, die sich freiwillig für ihn entschieden haben. Das wird ja der Himmel sein. Der Himmel wird ja sein, wir sind mit Gott zusammen, mit Jesus, wir lieben ihn, weil er unser Herz erobert hat. Durch seine Liebe hat er uns erobert. Und deswegen lieben wir ihn zurück und das wird der Himmel, das wird die Ewigkeit sein. Wie herrlich wird es sein? Und deswegen auch nochmal diese ewige Verlorenheit, von der die Kirche ja kaum noch spricht. Ja, warum denn? Hä, was soll denn das? Das kann doch nicht sein. Ein liebender Gott und Menschen sind ewig verloren in ewiger Finsternis und ewigen Qualen. Was ist das denn? Das kann doch nicht sein bei einem Gott, der Liebe ist, oder? Wir sind hier am selben Punkt. Das ist ein Menschenrecht. Die Menschenrechte, die uns so wichtig sind, zu Recht wichtig sind, die Würde des Menschen ist so wichtig. Woher kommt das denn? Ja, das kommt doch, weil Gott den Menschen geschaffen hat mit einem freien Willen und mit Würde. Das sind Menschenrechte. die ja täglich mit den Füßen getreten werden in dieser Welt. Aber Gott hat dieses Menschenrecht gegeben, der freien Entscheidung. Und das wird er bis zum Ende durchziehen. Das heißt, dass im Himmel niemand gezwungenermaßen sein wird. Jeder Mensch darf sagen, nein, ich will diesen Gott nicht. Nein, ich will Jesus nicht. Und diesen Gott übrigens, von dem wir reden, gibt es nur mit Jesus. Den gibt es nicht ohne Jesus. So, wenn Menschen sagen, ich will nicht, will nicht, will nicht, will nicht, will nicht, dann sagt Gott, okay, dein Wille geschehe. Du hast einen freien Willen. Und dann werden diese Menschen an einem Ort sein, wo Gott nicht ist. Da Gott Licht und Liebe ist, wird es ein Ort sein, der dunkel ist und wo es keine Liebe mehr gibt. Das wird grausam sein. Wie kann ein Gott der Liebe das denn durchziehen? Ja, er zieht es durch, weil er einen freien Willen gegeben hat. Ganz einfach. C.S. Lewis hat es mal so genannt, die Hölle ist ein Menschenrecht. Damit, in dem Satz, ist es alles auf den Punkt gebracht. Die Hölle ist ein Menschenrecht. Deswegen gibt es sie, weil niemand gezwungenermaßen bei Gott sein wird. Weil Jesu Weg ist, Herzen erobern, Herzen erobern, Herzen erobern. Durch Dienst, durch Liebe, durch Freundlichkeit, durch Vergebung, durch sein Riesenopfer am Kreuz und so weiter. Ich erobere dein Herz. Und dann ist es Liebe, die uns verbindet und nicht Zwang. Das ist Gottes großer Plan. Und deswegen hat sich Weihnachten so abgespielt, wie wir das feiern. Gut, brechen wir es nochmal praktisch runter mit der nächsten Folie. Ich weiß, dass wir alle nicht sind wie Herodes, Gott sei Dank. Aber vielleicht mal für uns heute. Gibt es denn was, was wir vielleicht lernen können? Nun, der Herodes hatte sehr großen Einfluss. Wie auch der Herr Sturgis. Ja? Hat einen großen Einfluss. Gut, es gibt Menschen, die haben großen Einfluss. Ja? Elon Musk hat großen Einfluss, Trump hat großen Einfluss. Ja? Und andere haben weniger großen Einfluss, so möchte ich mal sagen. Ja? Also wir haben alle nicht so einen großen Einfluss, aber wir haben alle Einfluss. Wir können alle etwas beeinflussen mit unserem freien Willen. Wir können Dinge beeinflussen. Also in dem Sinne, ich habe jetzt immer das Wort Einfluss genommen, weil das Wort Macht, das ist bei uns sehr negativ besetzt. Ja, so Macht, nein, 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 Macht, nein, 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 Macht habe ich nicht. Macht will ich auch gar nicht haben. Macht, nee, das klingt so nach Machtmissbrauch. Ja gut, aber eigentlich ist Macht haben etwas wie Einfluss haben. Also das Macht ist nicht per se schlecht, Machtmissbrauch ist schlecht. Aber man kann Macht auch richtig gebrauchen. Es ist der Einfluss, der mir gegeben ist, das ist die Macht, die ich habe. Und da kann ich mit meinem freien Willen Dinge beeinflussen. Da kann ich Dinge verändern. Ich kann das so machen oder ich kann das so machen. Wir alle haben Macht. Jetzt denkst du, du da vorne hast Macht, du bist ja Pastor, okay, das ist Macht, ich habe gar keine Macht. So. Das stimmt auf keinen Fall. Du hast Macht. Du hast Einfluss. Wieso hast du Einfluss? Ja, ich meine, du hast einen Körper. Und du hast Einfluss mit deinem freien Willen, was du mit deinem Körper machst. Du hast irgendwie ein bisschen Vermögen. Ja, die Reichen, die haben Macht. Ich ja nicht. Ja gut, aber du hast Geld jeden Monat und damit kannst du Dinge beeinflussen. Mit diesem Geld beeinflusst du, ob du alles für dich nimmst, darfst du tun im freien Willen, oder ob du sagst, ich teile etwas davon. Ich bin ein Segen für andere mit dem Geld, was ich habe. Die Zeit ist übrigens das Gerechteste, was es auf der Welt gibt. Geld ist nicht so gerecht verteilt. Da gibt es sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen, schon allein wie wir geboren werden, in was für eine Familie und was für Möglichkeiten wir dann haben. Aber Zeit übrigens ist extrem gerecht. 24 Stunden am Tag, komplett gleichmäßig verteilt. Zeit bedeutet, ich habe Einfluss damit, was ich damit tue. Ich kann meine Zeit so einsetzen oder so einsetzen. Ich kann die Zeit die ganze Zeit einsetzen, um mich zu vergnügen. Oder ich kann Zeit auch so einsetzen, dass ich teilweise anderen Gutes tue. Das ist Einfluss, das ist Macht. Du herrschst über die Zeit, die du hast. Das Vermögen, das du hast, den Körper, den du hast, die Beziehungen, die du hast. Du hast Einfluss. Und jetzt die Frage ist, wie nutze ich denn diesen Einfluss? Tue ich das eher Jesus-mäßig, König Jesus, oder eher Herodes-mäßig? Das ist für mich in der Vorbereitung auch schon etwas sehr Praktisches gewesen, wo ich mich frage, okay, Carsten, wie machst du das? Wie lebst du das? Also ich muss nicht alles selbstlos nur weggeben, es geht gar nicht um mich. Nein, das sagt Jesus nicht. Wir sollen Gott lieben, den Nächsten und uns auch. Okay, man darf sich auch selbst was Gutes tun. Ist nicht unchristlich. Nein, ist nicht unchristlich. Aber man kann ja mal über das Verhältnis nachdenken und Weihnachten ist doch so eine wunderbare Gelegenheit, wo man sagt, das, was Gott mir anvertraut hat, den Einfluss, den ich habe, möchte ich jesusmäßig benutzen. Ich denke auch an andere, ich liebe auch andere, ich werde ihnen was schenken oder ich werde sie einladen oder ich werde mal gut zuhören, ich werde segnen, ich werde für sie beten. Es gibt so viele gute Möglichkeiten, was wir anderen tun können, um jesusmäßig königlich zu leben und nicht Herodesmäßig, der ja ein zerfressener Mensch war. Der war ja total innerlich zerfressen von dieser Machtbesessenheit. Und daraus floss dann so viel Böses. So, das sind wir alle nicht, Gott sei Dank. Aber nimm das für dich mal so mit. Was kannst du tun, was jesusmäßig ist? Und wo gibt es vielleicht etwas, wo du so ein bisschen herodesmäßig bist? Vielleicht kontrollierend. Vielleicht bist du so ein Kontrollfreak für deine Umgebung. Vielleicht ist dir das sehr wichtig, dass immer dein Wille geschieht und dass du im Mittelpunkt bist. Ich sage das mal so, ich kenne das bei mir auch. Ich bin da noch auf dem Weg übrigens. Ja? Also ich habe mich entschieden für Jesus, aber ja, ist noch ein Weg der Heiligung, sagt die Bibel, der Veränderung des Charakters. Da gibt es immer noch einen nächsten Schritt, den man lernen kann, wo man noch liebevoller wird von ganzem Herzen. Da geht noch was, ja? Da geht noch was. Wir schauen uns nochmal den Jeremia an, weil das ist halt das Fantastische bei unserem Gott. Wir haben diese schlimme Stelle gelesen bei Jeremia. Jetzt lesen wir mal, wie das weiterging in dem Text. Denn das Interessante ist, wenn Matthäus den Jeremia zitiert in seinem Evangelium, der war ja Jude und die Juden, die haben ja das Alte Testament sehr gut gekannt. Und es ist so ein Prinzip, dass wenn ein alttestamentlicher Vers zitiert wird im Neuen Testament, dass besonders für die Juden, aber wir können davon lernen, es ganz viel Sinn macht, mal in den Zusammenhang zu schauen, wo das denn steht und was da noch steht. Beispiel, Psalm 2 oder 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist es 22 oder 2? 22, genau, 22. Kann man ja schon mal durcheinander bringen, ne? 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wird zitiert im Neuen Testament, als Jesus am Kreuz hing. Wenn man sich den Psalm mal durchliest, dann sind da ganz viele Details über die Kreuzigung drin. Und als Jesus das am Kreuz schrie, hat er den ganzen Psalm vor Augen gehabt, weil er Jude war und damit aufgewachsen ist. So ist ein Prinzip, schaut mal in den Zusammenhang. Was ist der Zusammenhang von diesen schlimmen Versen, die wir gelesen haben über die Mütter, die weinen, Rahel, die Stadt Rama und so? Vers 16, doch ich, der Herr, sage, du brauchst nicht mehr zu weinen und zu klagen. Wisch dir die Tränen ab, denn ich werde dich für das belohnen, was du für deine Nachkommen getan hast. Sie kehren aus dem Land ihrer Feinde zurück. Du hast eine Zukunft. Du darfst neue Hoffnung schöpfen, denn deine Kinder kommen in ihre Heimat zurück. Darauf kannst du dich verlassen. Sowas hat der Jeremia ja auch noch aufgeschrieben, weil Gott ihm das gesagt hat. Das heißt, Gott sagt bei allem was Schlimmes und vielleicht ist es heute wichtig für jemand, der hier ist, der gerade leidet. Und du dich vielleicht auch fragst, warum leide ich so? Und Gott ist doch allmächtig und wie kann das denn sein? Ich habe das schon ein bisschen ausgemalt wegen dem freien Willen des Menschen. Aber Gott sagt immer auch, du hast eine Zukunft. Du hast eine Zukunft. Wie schlimm es jetzt auch ist, es wird nicht immer so bleiben. Es wird wieder gut. Das sagt der Herr. Das sagt Gott in seinem Wort. Und ja, es gibt schwierige Zeiten, auch Zeiten, die sehr lange schwierig sind. Und wir dürfen auch vor Gott klagen und ihn fragen, Gott, warum ist das so? Warum muss ich so leiden? Du bist doch allmächtig. Alles gut, bete das. Schütte dein Herz aus. Die Psalmen sind voll davon. Du musst das nicht falsch christlich verstanden verdrängen und ich darf nur Positives sagen, schütte dein Herz aus, trauere, klage vor Gott. Das ist gesund, das darf alles sein. Aber dann glaub Gott auch, dass er sagt, du hast eine Zukunft. Es gibt Hoffnung für dich. Das ist nicht das letzte Wort. Es wird alles gut. Wie kann ich das behaupten? Nun, ich weiß nicht, ob es für dich Trost ist, aber der Himmel wird super. Ja? Und spätestens dann ist es vorbei mit dem Leid. Aber natürlich hilft Gott auch schon vorher. So wie es auch geschah, das hat sich ja erfüllt, was Jeremia hier schreibt. Deine Kinder werden in ihre Heimat zurückgekommen. Ist ja passiert, kann man geschichtlich sehen, ist genau passiert. Hat sich schon zugetragen, was diese Deportation unter den Assyrern anging, das hat sich ja zugetragen. Und so sagt Gott auch uns, wenn du leidest, komm zu mir, aber ich habe Hoffnung für dich und ich habe Zukunft für dich. Das sagt der Herr und auch das dürfen wir als Weihnachtsbotschaft heute mitnehmen, dass wir sagen, okay Herr, ich will lernen von dir, ich will jesusmäßig meinen Einfluss ausüben und ich vertraue dir, auch in den schweren Zeiten, so wie es sich bei Jeremia erfüllt hat, so wird es sich durch Jesus auch erfüllen in meinem Leben, dass das nicht immer so bleibt, worunter ich jetzt leiden muss. Es wird alles gut. Amen. Bitte ich das Lobpreisteam schon mal auf die Bühne. Und vielleicht steht ihr euch schon auf, wir werden ja gleich singen. Ich werde aber jetzt noch beten. Und es ist ganz gut für den Kreislauf, für die Wachheit, sich hinzustellen. Dem es möglich ist, ja. Und ich bete noch. Wunderbarer Herr Jesus, du bist gekommen als König, offenbar geworden und doch verborgen. Du hast gesehen, wie wir diese Welt kaputt gemacht haben mit dem freien Willen, dir den Rücken gekehrt, dich ignoriert, nicht auf dich gehört. So ist es leider passiert mit der Menschheit. Das hat aber deine Liebe noch mehr entzündet. Du hast nicht gesagt, ja gut, dann war es das halt. Sondern du bist gekommen als Retter in unsere Welt hinein. Große, große Opfer hast du dafür gebracht, Jesus. Du kamst aus der perfekten Herrlichkeit und warst dann ein abhängiges Baby. Du hast dich in die Hände von Menschen begeben, aber das hast du getan im Vertrauen zu dem himmlischen Vater. Und so hat sich dein Plan erfüllt. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du gekommen bist. Und wir danken dir so sehr, dass wir dich erkennen durften. Und wir wollen dich noch mehr erkennen, Jesus. Wir wollen noch mehr lernen von dir, diesem wunderbaren König. Hilf uns, bitte, dass wir unseren Einfluss ausüben in deinem Sinne, auf deine Art. Hilf uns, das noch mehr abzulegen, wo wir manipulierend sind, kontrollierend, wo wir irgendwie zu sehr uns in den Mittelpunkt stellen, unser Recht haben wollen. Wir wollen von dir lernen, Jesus, dir ähnlicher werden. Wir wollen deine Jünger sein. Und so danken wir dir für das, was du an uns tust und dass du auch nach wie vor an die Herzen klopfst, ob man dich einlässt. So möchte ich auch heute im Namen Jesus sagen, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz gelassen hast, mach ihm heute die Türe auf. Er ist nur wunderbar und er wird dein Leben verändern, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst. Es wird so gut.